Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Und kurzer Flashback, die letzte Folge ist ja doch schon etwas her. Das war ja damals eine sehr skurrile Aufnahmenacht, in der wir die gleiche Folge zweimal aufgenommen haben. Mittlerweile haben wir uns erholt und melden uns jetzt etwas später als üblich, weil wir eben noch auch die ganzen Entwicklungen der englischen Woche abwarten wollten. Da gab es ja einige spannende Entscheidungen noch im Titelrennen, aber auch im Kampf um die europäischen Plätze. Und ich muss sagen, wir wurden eines Richtigen bewiesen, weil es gibt so viele Talking Points. Wir wussten gerade gar nicht ganz genau, wo wir jetzt anfangen sollen. Und heute kommt ja auch einiges zusammen. Unter anderem hat Julian Nagelsmann heute den endgültigen EM-Kader für das Turnier im nächsten Monat bekannt gegeben. Endlich ist diese ganze Odyssee vorbei.
Ja, die Leaks haben ein Ende. Das Ding ist durch. Jetzt ist es offiziell. Gibt es so einen Namen, über den du gestolpert bist, wo du dich so richtig gewundert hast?
Ja, also Bayer finde ich schon eine kleine Überraschung gewesen. Ich denke, das wäre ein Name, der zum Beispiel in der Ära Löw nie dabei gewesen wäre, der ja immer auf die Konstanz und auf die alten Männer gesetzt hat. Auf der anderen Seite war es ja dann doch spannend zu sehen, wer nicht dabei ist. Und ich glaube, da hast du dich ja vor allem über eine Personalie sehr aufgeregt, ne?
Ja, ich finde die Entscheidung gegen Mats Hummels schon ziemlich spannend. Also Goretzka kann ich irgendwie noch mehr nachvollziehen. Aber nach diesem Champions League Run, nach der Form, die Hummels aktuell mitbringt, gerade wo Nagelsmann ja nachweislich auf diese aktuelle Form setzt, ihn rauszulassen, dafür Leute wie Robin Koch mitzunehmen, kann für mich nur den Grund haben, dass du einfach die doch große Persönlichkeit von Hummels nicht mit reinwerfen willst, wenn du davon ausgehst, dass er nicht viel spielt, weil das einfach Konfliktpotenzial birgt. Das ist für mich die einzige Variante, wie du es irgendwie begründen kannst. Aber ich finde es schade, weil in der Form hilft Mats Hummels jedem Team dieser Erde und auch unserer Nationalmannschaft.
Ja, und jetzt wurden die Kader ja extra nochmal auch vergrößert. Das heißt, alle Trainer hatten ja eigentlich ein paar schwierige Entscheidungen weniger zu treffen. Und sogar in so einen großen Kader lässt du einen Mats Hummels nicht rein. Das muss einfach eine Entscheidung gegen Hummels gewesen sein und nicht für zum Beispiel einen Koch. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass Hummels nicht unter diese Top 27 oder was auch immer dann sind, gefallen wäre. Aber sei es drum, nächsten Monat beginnt die EM. Ich glaube, wir sind alle mehr und mehr hyped. Ich hätte es gar nicht mal von mir erwartet, dass ich jetzt noch so dann doch mich freue auf ein Turnier. Aber es ist so, der Sommer kommt und die EM auch. Trotzdem, die Premier League ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch zwei Spieltage zu besprechen. Den vorletzten, den besprechen wir heute. Vor allem aber die Nachholspiele vom 34. Spieltag, die jetzt am Dienstag und am Mittwoch stattgefunden haben. Und wir starten bei der größten Ironie der letzten Jahrzehnte, nämlich bei dem Spiel zwischen den Spurs und Man City. Ganz kurze Einordnung, die Spurs konnten die Champions League noch erreichen. Sie hatten vor dem City-Spiel 5 Punkte Rückstand auf Aston Villa und 2 Spiele weniger. Das heißt, hätten sie beide gewonnen und Villa hätte gegen Palace nicht gewonnen, dann wären sie dabei gewesen. Aber es ging eben gegen Man City, die ja nach wie vor im Titelkampf mit dem FC Arsenal stehen. Und da wird es auf einmal ganz, ganz spannend, weil es heißt, wenn die Spurs hier gewinnen, verhelfen sie wahrscheinlich ihrem größten Rivalen Arsenal zur Meisterschaft nach vielen, vielen Jahren des Wartens für die Gunners. Und diese Dynamik in der Woche, in den Tagen vor diesem Spiel, die war unglaublich, habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und der Höhepunkt war dann der, dass irgendwann aus meiner Wahrnehmung die Mehrheit der Spurs-Fans dieses Spiel sogar verlieren wollte. Nach wie vor das Spiel der eigenen Mannschaft.
Hast du das mal für dich so durchgespielt als Gedankenexperiment? Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir es vorstelle, dass Gladbach sich entweder selber zur Champions League schießt und dafür im Gegenzug Köln zum Meister macht oder eben andersrum, Gladbach nur Europa League und Köln wird nicht Meister, ich glaube, ich wäre immer so egoistisch, dass ich mit meinem Verein Champions League spielen will. ich glaube, der Hass könnte das nie überstrahlen. Deswegen, ich fand das schon echt spannend. Ich meine, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen komisch. Wie wäre es bei dir, wenn so ein Szenario bei Villa auftreten würde?
Also da ich nun mal einfach nicht aus dieser Region komme, Birmingham, Villa, Aston, fällt es mir einfach schwer, mich in diese Rivalität reinzuversetzen gegen die Blues, gegen Birmingham City, die natürlich jetzt abgestiegen sind in die dritte Liga. Also diese Rivalität, die gibt es leider nicht mehr. Jetzt so eher in meiner Region, muss ich sagen, da geht es mir genauso wie dir. Also da bin ich einfach viel zu egoistisch. Aber trotzdem, viele Spurs-Fans haben es anscheinend anders gesehen, was dann wiederum zu großen Irritationen geführt hat zwischen Postecoglou und den eigenen Fans, natürlich angetrieben durch die englische Presse. Und ich muss sagen, ich habe dann irgendwann ganze Tage damit verbracht, Talksport zu hören, die natürlich auch keinen Spurs-Fan ausgelassen haben, der ins Studio angerufen hat und gesagt hat, wie sehr er sich jetzt wünscht, dass Pep sie absolut fertig macht. Es war wirklich ein tolles Spektakel. Aber dann kam die Frage auf, wie groß sind eigentlich noch Rivalitäten im Fußball, und für die Spurs-Fans sind sie anscheinend nach wie vor sehr, sehr wichtig.
Ja, und irgendwo auch legitim. Also wenn man dann so eine Rivalität so auslebt, ist das nur mal ein Spiel, wo du deinem Konkurrenten richtig wehtun kannst, weil die Spurs trotzdem Top-6-Team sind und zu Recht um die Champions League kämpfen. Deswegen ein durchaus schwieriges Auswärtsspiel für City. Wenn wir auf die Aufstellung gucken, können wir aber sagen, Postecoglou steht zu seinem Wort und geht hier mit 100%iger Kraft rein und hat wahrscheinlich nicht Arsenal im Kopf. Spielt vorne mit Son und Johnson, dann im Mittelfeld ein bisschen ungewohnt, also keine klassische Flügelzange, sondern viele zentrale Spieler mit Maddison, Højbjerg, Bentancur und Saar. Hinten Dragosin neu in der Viererkette, also ein bisschen wurde rotiert, aber ich glaube, wir können sagen, das ist die aus Postecoglous Sicht beste Elf gewesen.
Ja, ich habe mir auch Vorberichte von Spurs-Fans angeschaut auf YouTube, die dann auch zum Beispiel Brian Hill fürs Tor vorgeschlagen haben. wahrscheinlich einer der kleinsten Spieler im Spurs-Kader und so wahrscheinlich nicht so gut, was die Leistung auf der Linie angeht. Aber nee, er hat doch Vicario ins Tor gestellt und nicht Hill. Ja, ich würde sagen, eine schlagkräftige Truppe auf jeden Fall, auf der anderen Seite nicht anders. Pep geht auch all in, stellt die erste Elf auf. Warum auch nicht? Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland, Kovacic neben Rodri und hinten der vielleicht momentan beste Linksverteidiger der Welt, zumindest mit der besten Form, Gvardiol, daneben Akanji, Diaz, Walker und Ederson, der da noch im Tor stand, aber nicht das ganze Spiel über. Das ist auch eine weitere Story dieses Spiels, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und wir gehen rein und ich muss sagen, erstmal war es direkt ein Spiel, das ging hin und her. Also beide Mannschaften mit offenem Visier, wie wir es erhofft haben. Die Spurs haben sich hier nicht angepasst und sich hinten reingestellt. Das macht Postecoglou einfach nicht. Sie haben auch keinen Standard kassiert, weil die hätten sie ja eh nicht geübt vorher. Und auf jeden Fall ein offenes Spiel mit vielen Chancen.
Ja, und ich finde, Tottenham kam richtig gut rein. Also haben es sehr lange offen gehalten. City, glaube ich, nur mit 2-3 wirklich klaren Chancen in Halbzeit 1. Und Tottenham ist einfach giftig geblieben, waren richtig gut in den Zweikämpfen drin, haben im Mittelfeld viele 50-50-Duelle für sich entscheiden können, eben auch mit dieser systematischen Umstellung. Und am Ende gucken wir dann auf eine Halbzeit, wo ja, hinten raus noch eine große Chance gab. Foden kam einmal durch einen Querschläger zu einem guten Abschluss, wo Vicario stark hält. Aber so richtig zwingend war es nicht. Und wir müssen ja festhalten, für City geht es in diesem Spiel um alles. Die sind hinter Arsenal und wenn sie das Spiel verlieren oder unentschieden spielen, dann, so wie Pep es wahrscheinlich richtig gesagt hat, werden sie nicht Meister. Also da war richtig Druck drauf und du hast in diesen ersten 45 Minuten gesehen, dass Tottenham durchaus dagegenhalten kann.
Ja, und seit Wochen und Monaten war dieses Narrativ da. City hat noch einen Stolperstein vor der Nase und das ist eben dieses Tottenham-Auswärtsspiel. Das war das Spiel, wo alle darauf hingefiebert haben. Und die Spurs haben dieses Spiel gut angenommen, haben den Ballbesitz sogar über 90 Minuten beherrscht, haben 54% Ballanteile gehabt. Das schaffen nur ganz wenige Vereine gegen City, haben mehr Pässe gespielt, mehr Schüsse, mehr Torschüsse. Also haben eigentlich alle Statistiken beherrscht. Aber nach dem Seitenwechsel kam dann eben vielleicht das Unausweichliche. Kevin De Bruyne zieht auf rechts in den Strafraum, geht dann gut ein paar Schritte, legt den Ball dann scharf rüber zu Erling Haaland, der dann nur noch einschieben muss. Und dann steht es 1-0 für Man City. Und Spurs-Fans haben es dann zum Teil genutzt, um zu jubeln. Manche Spurs-Fans haben auch auf den Rängen den Poznan-Dance gemacht, also haben sich dann umgedreht und haben dann oder sind dann quasi alle zusammen gehüpft, was man ja eigentlich nur von City kennt aus den letzten Jahren. Also es war schon irgendwie ein ganz bizarres Schauspiel, was aber irgendwie auch einfach gut zu den Spurs gepasst hat. Also irgendwie dieser Hurra-Einstellung dieses Vereins in den letzten Monaten. Sie spielen in allen Matches all-in, gehen all-in, offenes Visier und haben nach wie vor, finde ich, eine leicht verrückte Fanbase. Und das hat man jetzt wieder auch hier gesehen.
100%. Also eigentlich das Spiel hat richtig Laune gemacht. Und dann hast du so bizarre Szenen von den Tribünen. Du hast irgendwie Postecoglous Aussagen im Hinterkopf. Also irgendwie viele, viele Nebengeräusche. Aber wenn du dir rein das auf dem Platz anguckst, macht Tottenham dann auch in diesen 20 Minuten danach vieles richtig. Sie haben nochmal reagiert, haben Kulusevski gebracht, ein bisschen offensiver umgestellt und hatten dann auch durchaus zwei, drei gute Chancen, bis es zu einer Szene gab, die das Spiel doch noch sehr beeinflussen sollte. Und zwar war es ein Zusammenprall zwischen Christian Romero und Ederson, wo Ederson am Ende dann auch ausgewechselt wurde. Das Ganze ziemlich brutales Einsteigen von Romero. Ich glaube, er muss da nicht durchziehen. Trifft dann Ederson eindeutig am Kopf, kriegt dafür auch die gelbe Karte. Das Ganze wurde dann aber ein bisschen kurios, weil Ederson relativ lange behandelt wird, 3-4 Minuten, dann aber nicht sofort rausgeht, sondern erstmal grünes Licht gibt und auch bekommt vom Ärzteteam, wieder aufs Feld geht, 2-3 Pässe spielt und dann bei einer Unterbrechung exakt 6 Minuten nach dem Foul ausgewechselt wird und dafür kommt Moreno rein, die absolut etablierte Nummer 2. Und Ederson hatte nicht richtig Bock auf diese Auswechslung. Also der war richtig angefressen, hat, glaube ich, noch irgendwas durch die Gegend getreten, musste von Pep beruhigt werden. Also das ist was, das sieht man bei City selten. Und wenn, hat das auch gerne mal Konsequenzen.
Ja, und fällt ja auch jetzt aus, Ederson, die nächste Zeit. Also hat auch Konsequenzen davongetragen, war eine denkbare Szene, also jetzt quasi in dem Kontext, dass es einfach für mich unausweichlich war, dass Romero durchzieht. Er ist der Charakter, der einfach da nicht zurücksteckt. Aber ich denke, im Nachhinein wird er es wohl bereut haben, weil Ortega, der dann raufkam, erstmal eine sehr, sehr gute Saison spielt. Wenn immer er aufs Feld musste, hat er abgeliefert, hat seine Position bewiesen und hat es hier auch genauso gemacht. Weil es kam diese eine große Chance nachher noch für Heung-min Son, der nach einem katastrophalen Fehler von Manuel Akanji auf einmal frei auf Ortega zuläuft, im Strafraum ist und abschließt. Aber Ortega mit einer ganz starken Parade fährt das Bein aus, hält den Schuss und damit auch wahrscheinlich den Sieg fest für Man City. Es gab noch ein paar andere Chancen. Kulusevski kam immer wieder durch auch. Und ich muss sagen, Ortega isoliert betrachtet für mich mit der stärksten Torhüterleistung dieser Saison nach seiner Einwechslung.
Ja, ist schon absurd. Also am Ende hält er 2-3 Dinger richtig gut, aber halt kombiniert mit der Bühne, mit dem Moment, wie wichtig das ist für den Verein, wie wichtig das ist für den Spielverlauf, glaube ich, kann man das genauso sagen. Das ist eine sensationelle Torhüterleistung. Ich würde auch vor allem nicht das unterschlagen, was nach 3-4 Minuten nach seiner Einwechslung passiert, gegen Kulusevski, wo er erst ein bisschen zögerlich ist, dann aber sehr stark hält, ein bisschen Glück hat. Der Ball kann ihm auch durch die Beine rutschen, bleibt aber eben stabil, hält den Ball fest und dann diese Szene gegen Son, du hast es beschrieben. Ich glaube, das ist bei Social Media zu Recht hoch und runter gelaufen. Ich bin mir sicher, ihr habt schon gesehen, sonst holt es nach. Ging fast, ich habe Vergleichsbilder gesehen in die Richtung Emi Martinez gegen Kolumuani. Also der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, weil da die Bühne und der Moment wahrscheinlich noch ein gutes Stück größer war. Aber einfach von der Symbolik her geht's eben in diese historische Richtung. Und er wurde dann hinten raus auch zu Recht dafür gefeiert, weil es bleibt bei den 3 Punkten für City. Es wird sogar noch deutlicher, es fällt das 2-0 per Elfmeter. Haaland trifft doppelt in diesem Spitzenspiel. Dem vorausgegangen ist ein gutes Dribbling von Doku, wo dann Pedro Porro ein bisschen zu naiv in den Zweikampf geht. Spiel dann hinten raus entschieden, war aber auch schon in der Nachspielzeit. Aber du sagst, diese eine Szene, die irgendwie im Kopf bleibt, ist diese Chance von Son gegen Moreno.
In diesem Moment stand, glaube ich, die Welt, zumindest auf der Insel, ein bisschen still. Alle Arsenal-Fans haben wahrscheinlich den Atem angehalten und sich gedacht, okay, mach ihn einfach bitte rein. aber er hat es nicht gemacht. Und ich glaube, diese Situation wird Arsenal-Fans noch über Jahre hinweg verfolgen, weil das hätte eben dieser Moment sein können, wo sie die Punkte liegen lassen. Sie haben es seit Wochen sich erträumt, alle Gunners, aber es ist am Ende nicht so gekommen, weil eben Ortega im Tor steht und dann einfach eine unfassbare Parade da zeigt. Und Haaland dann irgendwie doch Mann des Spiels, schraubt seine eigene Marke auf 27 Saisontore kurz vor dem Ende der Spielzeit. Also wieder mal eine beachtliche Ausbeute für ihn. Trotzdem, das Spiel hatte dann trotzdem noch einige Konsequenzen, weil Ange Postecoglou nach dem Schlusspfiff unfassbar gereizt war auf der Pressekonferenz. Und ich glaube, ihm hat überhaupt nicht gefallen, was seine Fans, seine Mannschaft, hat ihm, glaube ich, gefallen, aber seine Fans, die haben ihm gar nicht gefallen. Und dann meinte er nach der 0-2-Pleite, die letzten 48 Stunden haben gezeigt, dass das Fundament sehr fragil ist. Außerhalb des Clubs, im Club, überall. Und auch zur Zukunft hat er sich geäußert. Er meinte, ich wusste schon, was ich tun wollte. Ich musste noch einige Anpassungen vornehmen, wie ich es mache. Das heißt, dieses Spiel hat ihm gezeigt, was im Club falsch läuft. Das ist vor allem die oft zitierte Mentalitätsfrage. Die Spurs-Fans, die lieber verlieren wollten, ich glaube, das passt ihm alles überhaupt nicht. Und das erinnert dann doch auch an einige Spurs-Coaches der letzten Jahre, die irgendwann einfach auf den Trichter kamen. Etwas läuft mit diesem Club im Umfeld, aber auch innen drin ganz falsch.
Also ich glaube, wenn du eine einfache Körpersprachenanalyse trainieren möchtest, dann guckst du dir die Pressekonferenz von Postecoglou an. Also der Mann war nicht nur sauer, der hat innerlich gebrodelt. Nicht in dem Sinne, dass er explodiert, aber der war so tief angefressen und so sauer auf die Situation, auf die Umstände. Man hat es ihm wirklich so angesehen und seine Aussagen passen am Ende dazu. Er hat sich, finde ich, noch relativ diplomatisch für seine Stimmung, glaube ich, ausgedrückt. Aber ja. Ich habe auch Videos gesehen, wo diese Aussagen dann verglichen werden und in Reihe gesetzt werden mit denen von Conte, mit denen von Mourinho, die ja genau in dieselbe Kerbe schlagen, dass es einfach nicht ein Verein ist, nicht die Fanbase ist, nicht die Spieler sind, die 150% für jeden Sieg kämpfen, für den Erfolg stehen, diesen extra Meter gehen. Das ist Tottenham laut diesen Aussagen einfach nicht. Und ich verstehe, dass Postecoglou zu einem ähnlichen Schluss kommt. Und ich glaube, wenn du drei Trainer hast mit diesem Format, mit dieser Erfahrung auch, und die kommen alle zu so einem Schluss, sollte man vielleicht Postecoglou einfach machen lassen und diese Veränderung einleiten. Weil ich gehe schon mit, irgendwie schwingt da eine Mentalität mit, das kann nicht dein Ziel sein, nicht auf lange Sicht.
Das ist einfach Spursy. Das ist dieses alte Wort Spursy, was dann ja auch immer Roy Keane zum Beispiel verwendet hat. Das ist eben diese Spurs-Haltung, die es nicht weit gebracht hat, die letzten Jahrzehnte. Ich sag's mal diplomatisch. Und ich glaube, dass da was erodiert ist in dieser Woche, um die Mannschaft herum, im Trainerstab, bei den Fans. Das kann einem Verein auf lange Sicht nicht gut tun, wenn deine Fans, egal in was für einem Spiel, zum Teil wollen, dass deine Mannschaft verliert. Das kann einem Verein auf Dauer nur schaden. Das muss irgendwas machen mit der Mannschaft, mit den Fans selbst, mit dem Trainer. Und ich glaube, bei Postecoglou angefangen, mit ihm hat es was gemacht. Ich glaube, bei nicht allzu vielen Vereinen hätte er sowas jemals erleben können, bei den Spurs aber schon. Einige Fans, ich will jetzt nicht sagen viele, aber einige Fans haben danach auch gesagt, er versteht uns einfach nicht. Er versteht nicht, wie wir fühlen, unsere Rivalität mit Arsenal. Die Essenz ist, er kapiert einfach nicht, was es gerade mit uns macht, weil wir irgendwie in London auf der Arbeit nur mit Arsenal-Fans zu tun haben und wir können einfach nicht ertragen, dass die wegen uns nachher Meister werden. Das versteht er einfach nicht. Was sagst du zu diesen Kritikern, die Postecoglou da einfach mangelnde Kenntnisse vorwerfen?
Ja, ich verstehe diese Fansicht. Ich glaube, jeder hat irgendwie diese Arbeitskollegen, die Freunde, wo das dann halt jede Woche Thema ist. Und natürlich willst du nicht, dass dein Rivale dann gewinnt, dass du dir da blöde Sprüche anhören musst. Aber das kann ja kein rationales Argument sein. Also Postecoglou spricht hier einfach von der Formel, dass du maximalen Erfolg möchtest. Und genau das ist ja der Way to go. Also am Ende trifft es ja auch dann positiv jeden Fan, der auf die Arbeit kommt und Spiele gewonnen hat. Das ist ja genau das, was du möchtest. Und ich glaube einfach, dass ein Trainer, der so unfassbar ehrgeizig ist, wie es Postecoglou offensichtlich ist, der nimmt dann natürlich nicht Rücksicht in so einem Spiel darauf und ist angefressen, wenn die Unterstützung von außen nicht stimmt. Und ich glaube, das ist auch genau richtig. Das ist einfach die offizielle Sicht. Das ist so, wie du denken musst als Fußballtrainer. Und ich glaube, dass das jetzt ein Disput ist, wo man ziemlich gut drüber gehen kann. Auch wenn Postecoglou sicherlich noch 2-3 Tage mit Wut im Bauch aufgewacht ist.
Glaubst du, er bleibt langfristig da? Er ist halt ein Trainer, der jetzt, glaube ich, viele Begehrlichkeiten geweckt hat durch seine erste Saison im englischen Fußball. Und er zeigt ja auf jeden Fall, dass er gerade fremdelt mit dem Verein. Ich muss sagen, für mich als Außenstehender, das war fantastische Unterhaltung. Das ganze Build-up, die Tage drumherum. Ich habe mich wirklich großartig amüsiert, so lange oder so gut wie schon lange nicht mehr, wenn es um die Premier League ging. Also für mich war es super, aber ich glaube, er hat es absolut gehasst. Er hat jede Sekunde davon gehasst.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er das auch als Motivation nimmt, jetzt eben Veränderungen einzuleiten, das zu seinem Projekt zu machen, diese Mentalität zu ändern. Ich bin aber bei dir, das sitzt schon tief. Und wenn das jetzt eben nicht gelingt und man wieder so Erlebnisse hat nächstes Jahr, kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwann ein Grund ist für einen Coach zu sagen, pass auf, ich habe andere Optionen, ich mache hier einen Haken hinter und gehe meinen Weg. Ich glaube trotzdem, dass dieses Projekt Tottenham Postecoglou von der Art und Weise her, wie sie sich umgestellt haben, immer noch eine Erfolgsgeschichte ist. Und an Tottenhams Stelle würde ich alles dran setzen, den Mann noch 2-3 Jahre zu halten.
Ja, auf jeden Fall. Was sicher ist, sie können die Champions League nicht mehr erreichen. Die ist nämlich Aston Villa sicher. Was, finde ich, das Ganze umso bitterer macht. Du hast gesehen, die Spurs waren ja dran. Die hätten ja Man City was tun können. Die hätten auch selbst gewinnen können. Und dass dann die Spurs-Fans die eigene Mannschaft schon Tage vorher selber abgeschrieben haben, das zeigt einfach das, was ganz falsch läuft im Verein mit der, ja, mit der Zielstellung, weil die Zielstellung muss immer sein, Champions League, das ist ganz wichtig für die Revenues, das ist ganz wichtig für die finanziellen Regelungen und da ist Champions League einfach unfassbar wichtig. Die haben sie jetzt auf jeden Fall verpasst. Ich glaube, es wird einen riesigen Umbruch geben im Sommer. Ich glaube, er hat gesehen, wer passt zu seiner Idee und wer nicht. Wir haben gesehen, wie rigide er mit zum Beispiel Eric Dier umgegangen ist. Der hat keine Sekunde irgendwann mehr gemacht. Ich glaube, er wird sich da wirklich von einigen Spielern trennen und optimalerweise dann auch einige Spieler neu verpflichten. Ob Timo Werner darunter ist, ist noch unklar. Seine Zukunft ist noch ungeklärt. Ich würde sagen, wir schließen das Spiel ab mit der Essenz, dass Man City weiter ungeschlagen ist, was die Titelserie angeht. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie der 6. Premier League-Titel aus 7 Jahren, den sie jetzt holen würden. Wenn nicht noch gegen West Ham irgendwas ganz Bizarres passiert. Diese Dominanz, muss ich sagen, finde ich gerade fast schon etwas langweilig. Aber es ist nun mal auch ein Zeichen, dass da einfach eine grandiose Mannschaft in der Premier League unterwegs ist.
Glaubst du denn, das ist wirklich durch? Weil ich verstehe schon, dass man bei der Form von City davon spricht. Aber dieser Jubel und die Art und Weise, wie sie diesen Auswärtssieg gegen Tottenham gefeiert haben, das sah schon nach Meisterfeier aus. Und auch die Interviews und Co., ich finde, da schwingt immer so ein bisschen was mit. Ist das die Meistermentalität, einen Spieltag vor Schluss, wo du noch nichts gewonnen hast, so aufzutreten, so zu feiern? Also du spielst gegen West Ham und ein Punkt wird dir nicht reichen. Also Stand jetzt sind sie 2 vor, Arsenal mit dem leicht besseren Torverhältnis. Wenn du nur einen Punkt holst gegen West Ham, ist Arsenal Meister, wenn sie ihr Spiel gewinnen. Deswegen, ich finde es ein bisschen verfrüht. Ich würde sowas nie abschreiben, vor allem letzter Spieltag. Wenn du irgendwie blöd in die Partie kommst, du hast einfach keinen guten Tag. Also ich würde es noch nicht ganz zumachen, auch wenn natürlich jetzt alles für City spricht.
Klar, im Fußball können immer wieder ganz skurrile Dinge passieren. Jemand kann runterfliegen nach 10 Minuten, irgendwas, oder De Bruyne wird verletzt oder so. Das kann man vorher nicht einrechnen, aber ich glaube nicht, dass West Ham eine Chance hat, auswärts, wenn es um Titel geht, bei Man City. Glaube ich einfach nicht dran. Da werden sie alles reinwerfen, um das Ding einfach über die Linie zu bringen. Ich glaube, die Qualität haben sie. Das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Aber wie gesagt, ohne Gewähr. Es kann immer noch alles passieren. Trotzdem, sie haben es wieder mal anscheinend geschafft. Ein Spieltag vor dem Ende sieht es so aus. Es hat gereicht. Sie haben die letzte große Hürde genommen. Wenn jetzt nicht West Ham noch aus einem kleinen Kieselstein sich zu einem großen Stolperstein entwickelt, dann war es das auch dieses Jahr. Arsenal ist nah dran gewesen, aber ich würde sagen, die endgültige Besprechung, die lassen wir uns dann übrig für unsere letzte Folge dieser Saison, wo wir dann auch das Team der Saison und alle weiteren Awards vergeben. Wir springen dann zum zweiten Thema der heutigen Folge. Das ist kein spezifisches Spiel gewesen, die kommen danach noch. Wir wollen nämlich zuerst auf eine neue Entwicklung schauen und zwar geht es um den Video Assistant Referee. Genau, der allseits geliebte VAR steht gerade in England auf der Kippe, weil die Wolves einen offiziellen Antrag eingereicht haben bei der anstehenden Generalversammlung am 6. Juni über die Existenz des VARs in England abstimmen zu wollen. Die Liga hat diesem Antrag stattgegeben und die 20 Premier League Clubs werden dann über den VAR entscheiden. Für eine Abschaffung, also einen positiven Antrag, brauchen sie 14 Ja-Stimmen. Aber ganz kurz noch zur Einordnung: Sky hat heute schon berichtet, dass wohl nach wie vor die Mehrheit der Clubs für den VAR ist. Das also erstmal so ein bisschen der Bang in den letzten Tagen. Wie hast du darauf reagiert? Du bist ja, wie ich glaube, kein Fan des VARs, nach wie vor, ne?
Ja, war mal wieder so eine Schlagzeile, die ich doppelt bis dreifach gecheckt habe, weil ich nicht glauben konnte, dass das wirklich offiziell auf der Agenda steht, dass es die Option gibt, das mit einem einfachen, in Anführungsstrichen, Votum einfach abzuschaffen. Also ich finde es super spannend, einfach sich so ein Stimmungsbild reinzuholen. Ja, hast du richtig gesagt, ich bin ganz klar für diesen Antrag. Ich glaube, da spreche ich aber aus erster Linie aus Fansicht. Ich glaube, für Fans ist der VAR einfach ein Albtraum. Du nimmst den geilsten Moment des Fußballs, den Moment des Tores weg, diese Emotion, weil du immer noch diese Möglichkeit hast, das wieder zurückzunehmen. Du suchst nur, was war im Vorfeld, war da vielleicht der Ball im Aus, war da vielleicht ein Foul, war das nicht abseits, dann werden Linien gezogen, die nicht richtig akkurat sind, der Schiedsrichter geht raus, das Ganze ist nicht transparent. Also ich glaube, man würde einen Riesengefallen tun den Fans, wenn du es abschaffst. Ob es für den Fußball objektiv das Richtige ist, bin ich mir nicht sicher. Fakt ist, ich bin aber sehr nah an dem, was Sky berichtet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fußballclubs, die ja ganz anders auf diesen Sport schauen als Fans, das wirklich durchziehen, diesem Antrag zustimmen, das glaube ich nicht. Deswegen wird es einfach eine spannende Geschichte, einfach um das mal zu testen. Ich bin aber auch super pessimistisch, dass da irgendein überraschendes Ergebnis bei rauskommt.
Ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, 14 Ja-Stimmen brauchen sie. Es wird angenommen, dass die Big Six oder zumindest die oben stehenden Vereine gegen diesen Antrag stimmen. Und dann brauchst du halt fast nur noch einen Abweichler von einem Mittelfeld oder von einer eher abstiegsgefährdeten Mannschaft und dann war es das schon mit dem Antrag. Du bist trotzdem ja aus Fansicht gegen den VAR. Dann mal eine kurze Zahl für dich. Vor der Einführung des VARs 2019 waren 82% aller Schiedsrichterentscheidungen in der Premier League korrekt. Seit der Existenz des VARs auf der Insel sind 96% aller Entscheidungen korrekt. Das heißt, ein Anstieg von fast 15% ging seitdem mit dem VAR einher, wenn es eben um richtige Schiedsrichterentscheidungen geht. Das heißt, der VAR, er macht den Sport besser, er macht ihn fairer. Klar, es gibt immer noch einige Fehler, aber sollte man den VAR nicht eher behalten und ihn besser machen, anpassen und so vielleicht auch einfach diese ganzen negativen Seiten des VARs immer kleiner machen, weil ich finde, es macht ihn nun mal fairer. Ich habe es gerade gesagt, das sind 15%, die es besser wurde. Klar, du hast immer noch einige Entscheidungen, die einfach falsch sind, aber grundsätzlich muss ja die Fairness des Sports an erster Stelle stehen. Und die wird nun mal momentan immer weiter erhöht.
Also ich gehe mit, dass der Sport objektiv fairer wird. Die Frage ist, ob er besser wird. Du hast das so ein bisschen gleichgesetzt und das ist einfach mein großes Problem. Für mich ist es auch die Umsetzung, ja, vor allem die Umsetzung, aber du wirst eben nie diesen Moment zurückkriegen, diesen Moment des Torerfolgs. Und das tut mir einfach als Zuschauer so weh. Also früher, wenn ich im Stadion war und das Tor ist gefallen, und du kannst einfach nur nach außen gucken, entweder der Assistent hebt die Fahne oder nicht und dann wird gejubelt. Ich glaube, dass dieser Moment einfach für mich mehr wert ist, als dann die eine Abseitsentscheidung, die dann richtig getroffen wird in allen 3, 4 Spielen für oder gegen deine Mannschaft. Ich sehe einfach diesen Mehrwert nicht so groß. Ich glaube nicht, dass Fußball 100% akkurat sein muss in den Entscheidungen. Vor allem, weil circa 50-60% der VAR-Eingriffe sind ja Sachen, die sind nicht schwarz und weiß. Und da sprechen wir über die Handspielregel, die nicht eindeutig ist, über Foulspiele. das Einzige, was ja mehr oder weniger schwarz-weiß ist, ist die Torlinientechnologie. Ist der Ball im Aus oder nicht, wenn man eine passende Kameraperspektive hat? Und abseits. Und ich finde einfach, dass der Mehrwert für entscheidende Aktionen, wo es richtig relevant ist, einfach nicht das aufwiegt, was verloren geht. Und deswegen bleibe ich einfach irgendwie bei diesem Standpunkt. Aber wie gesagt, hauptsächlich aus Fansicht. Wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt die Statistik vorgelesen. Deckt sich das mit deiner Meinung? Wenn du abstimmen könntest, final, würdest du heute dafür oder dagegen stimmen?
Ich würde für den VAR stimmen, weil ich, wie gesagt, einfach finde, du musst versuchen, an diese 100% heranzukommen. 100% korrekte Entscheidungen. Davor warst du 18% entfernt, jetzt bist du nur noch 4% entfernt. Das heißt, du bist auf jeden Fall ein gutes Stück näher gekommen. Mit der Weiterentwicklung von KIs, von anderer Technologie, musst du den VAR unterstützen. Es gibt ja auch schon die Überlegungen, in die Trikots, in die Bälle, in die Stadien Chips einzubauen, Kameras, Sensoren, dass du es irgendwann vollautomatisierst und diesen menschlichen Faktor, diese Fehlerquelle nachhaltig ausschaltest. Ich glaube, da musst du hinkommen und da kommst du eher hin, wenn du jetzt bei dem VAR bleibst. Ich finde zum Beispiel diese halbautomatische Abseitsregel super. Nimm da einfach komplett das menschliche Entscheidungsmoment raus. Du hast immer wieder gesagt, zum Beispiel der Moment der Ballabgabe ist subjektiv. Bei den kalibrierten Linien ist er immer subjektiv bestimmt. Nimm es einfach komplett raus. Lass es eine KI machen, lass es die Technik machen. Das ist der Way to go. Und ich glaube auf jeden Fall, einer der Momente dieser aktuellen Spielzeit, das war dieser aberkannte Treffer von Luis Diaz gegen die Spurs auswärts, wo auf Abseits entschieden wurde, obwohl er meterweise nicht im Abseits stand. Und die Sequenz ist ja auch online verfügbar, wie die Kommunikation da ablief. Das war definitiv keine Werbung für den VAR, aber es war ein Einzelfall aus meiner Sicht. Und da sollte man dann auch im Protokoll zum Beispiel nicht so ernst nehmen. Damals hatten dann die Offiziellen Angst gehabt, die Schiedsrichter, wenn sie jetzt im Nachhinein den Treffer dann doch geben, wenige Minuten oder einige Sekunden, nachdem das Spiel schon wieder angefangen hatte, dann würden sie das Protokoll brechen. Das halte ich für vollkommen Quatsch. Sprich's einfach, sei nicht so spießig. Aber trotzdem bleibe ich dabei, mit VAR ist es fairer als ohne.
Ja, fair. Ich denke, die Zahlen sind da auf deiner Seite. Wenn wir mal annehmen, der VAR bleibt, was ja auch höchstwahrscheinlich passiert, sagst du, die Chip-Technologie für Abseits und Co. menschlichen Faktor rausnehmen ist eine gute Sache. Bist du auch für die Offenlegung von den Gesprächen? Also man könnte da ja in extreme Transparenz gehen, indem man einfach fast live streamt, was im Keller gesprochen wird, welche Bilder angezeigt werden. Man könnte es live im Stadion zeigen. Bist du da für eine unfassbare Transparenz oder glaubst du, dass du damit ein Eigentor machst? Weil natürlich in den Stadien, wenn Bilder gezeigt werden, also ich kann mir vorstellen, wie ich reagieren würde, wenn ich es dann anders sehe.
Also ich muss sagen, das wäre, glaube ich, auch keine Werbung für die PGMOL. Weil die Sequenzen, die ich bislang gesehen habe, die lassen dann doch eher auf eine ziemlich unseriöse Bande von Schiedsrichtern hindeuten, wie die sich ansprechen, wie die kommunizieren. Das ist überhaupt keine Werbung. Wenn das besser wird, dann auf jeden Fall, dann trägt es auf jeden Fall zur Transparenz bei. Aber sie müssen besser werden. Und das ist, glaube ich, auch meine große Essenz von dem Ganzen. Es liegt nicht an der Technik. England hat einfach nach wie vor keine tollen Schiedsrichter. Sie haben sie einfach nicht. Sie haben sie nicht. Und auch, wie die kommunizieren, wie die auf dem Platz agieren, das ist für mich Mittelklasse. Das ist aber nicht gut genug für die wahrscheinlich oder vielleicht beste Liga der Welt. Deswegen, es ist für mich einfach der Mensch, der da gerade nicht mitkommt in der Entwicklung, der stehen bleibt. Die Schiedsrichter werden nicht besser, sie kommunizieren nach wie vor schlecht. Das merkt man eben in diesen Sequenzen. Deswegen sollten die für mich jetzt nicht unbedingt in den Stadien direkt ausgespielt werden. Es sei denn, du willst Massenschlägereien haben, aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Fall.
Passt ganz gut dazu. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über die Bundesliga, über den Kölner Keller. Und da wurde jetzt vor ein paar Monaten, meine ich, ein Kommunikationsexperte eingestellt, der auch Piloten coacht, wie die unter sich und mit dem Tower kommunizieren, wie die sich ansprechen, wie die Sachen übernehmen, wenn einer eben nicht da ist, wie das läuft, wie man das weitergibt. Und die haben eben quasi ein eigenes Kommunikationssystem entwickelt mit Codes und immer wieder gleichen Abläufen, Wiederholungen, dass es zu keinen Missverständnissen kommt. Also es gibt so Schritte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das auch in England gibt, aber diese Veränderungen kommen und ja, der VAR wird besser. Mir macht nur die Geschwindigkeit Sorgen. Weil ich weiß nicht, wir sind jetzt in Jahr 5, 6, 4, ich weiß es nicht genau vom VAR. und es ist immer noch auf einem Level, wo du eben relativ regelmäßig diese Kopfschmerzaktionen hast. Aber ja, es tut sich was. Vielleicht die Anekdote noch mal am Rande.
Ja, vielleicht hilft dieser Antrag jetzt auch einfach, diesen Verbesserungsprozess ein bisschen zu beschleunigen, weil es gibt einfach Thematiken, da bin ich, oder da muss ich mit dir jetzt gar nicht hier in den Streit gehen, da hast du vollkommen recht. Du kannst nicht für eine einfache Entscheidung irgendwie 4 Minuten das Spiel anhalten. Du nimmst die Dynamik des Spiels raus, du nimmst die ganze Euphorie raus und da haben die Wolves ja auch recht mit ihrem Antrag, wo sie ja viele Punkte auch ansprechen, die wahr sind. Aber ich würde es dann doch eher mal so als Gedankenanstoß jetzt hinnehmen und vielleicht wird ja jetzt auch die PGMOL ein bisschen getrieben von den Vereinen, die das jetzt befürworten. Wir werden auf jeden Fall da unsere Augen offen halten und euch über alles Neue informieren. Wir schauen dann ganz kurz wieder zurück auf die Premier League, wo ja nach wie vor viele Entscheidungen auch in der oberen Tabellenhälfte ausstehen. Und ich gehe mal ganz kurz das Tableau durch. Platz 1 und 2 sind nach wie vor zu vergeben am letzten Spieltag. Liverpool ist sicher Dritter. Aston Villa ist sicher Vierter. Champions League Fußball zum ersten Mal seit über 40 Jahren im Villa Park absolut herausragend. Tottenham ist noch nicht sicher Fünfter, wie ich das zumindest sehe. Da könnte noch manches passieren, aber da müsste es schon echt mit dem Teufel zugehen. Und danach kommt eben der große Kampf um Platz 6 und 7 mit Chelsea, Newcastle und Man United. Und die hatten in den vergangenen Tagen allesamt schwierige Spiele zu bestreiten. Und genau da machen wir jetzt weiter, nämlich beim Spiel zwischen Manchester United und Newcastle United. Die Ausgangslage sah so aus, dass Chelsea Sechster ist, gefolgt von Newcastle und Man United. United wiederum mit 3 Punkten Rückstand auf Newcastle. Und wir schauen jetzt, ob sie diesen Rückstand aufgeholt haben. United ja mit 2 Pleiten in Folge. Zuerst dieses absolut desaströse Spiel bei Palace und danach kam es ja auch zur Heimpleite gegen Arsenal, wo ja auch noch viele Talking Points da waren. Stadion wird marode und so weiter und so fort. Aber jetzt hier gab es auf jeden Fall eine leichte Besserung, oder?
Ja, schon. Und auch taktisch gab es einiges, was man erwähnen kann. Allen voran bleibt natürlich diese Innenverteidiger-Problematik, die jetzt nicht anders gelöst wurde. Nachdem Casemiro ein wirklich, wirklich schlechtes Spiel zuletzt hatte, darf er wieder starten, wieder in der Mitte mit Johnny Evans zusammen, Mainu am Rabatt auf der 6. Und dann wird es eben spannend, weil Højlund nicht in der ersten 11 steht, ist es McTominay und Bruno Fernandes, die diese 10er, 9er Position so ein bisschen in der Rochade besetzen. Und auf Außen Amad Diallo, lange nicht gespielt. Und insgesamt sah es dann einfach ziemlich gut aus gegen ein starkes Newcastle, was mit nahezu Bestbesetzung auftritt. Bruno Guimarães, Isak, Gordon, alle in der Startelf. Und da haben sie einfach unterm Strich gut dagegen gehalten.
Haben sie, weil jetzt eben auch manche Spieler wieder zurückkommen von den Verletzungen. Wayne Rooney hatte nach dem Arsenal-Spiel für Furore gesorgt bei Sky, als er meinte, dass er sich sicher sei, dass einige Spieler, die gerade verletzungsbedingt raus sind, spielen könnten, dass sie eigentlich spielen könnten. Dann meinte er, ja, wir haben früher auch immer mit leichten Verletzungen noch gespielt, hat dann auf sich und Keane gezeigt, haben dann vielleicht Schmerzmittel genommen, aber das ging, wenn es eben nur leichte Sachen waren. Und er hat quasi diesen United-Profis, die gerade raus sind, abgesprochen, spielen zu wollen und lieber verletzt draußen auf der Tribüne zu sitzen. Das haben dann nachher viele als Affront gegen zum Beispiel Marcus Rashford genutzt, der ja eigentlich schon vor dem Arsenal-Spiel trainiert hatte und dann aber trotzdem nicht fit war. Jetzt hier stand er auch nicht in der Startelf, sondern saß nur auf der Bank, kam nachher drauf. Graham Souness meinte nachher dasselbe bei TalkSport, nämlich dass er auch gehört hätte von Quellen, dass einige United-Stars gerade nicht spielen, obwohl sie es eigentlich könnten. Das sind ja besorgniserregende Entwicklungen. Wenn du eins einem Profi niemals absprechen darfst, dann ist es eben seine Professionalität, ne? sein Berufsethos. Und das tun eben diese Kranken hier gerade.
Ja, gab dann ja auch diesen Zwischenfall mit Rashford und Fans, wo die Formen Anpfiff noch aneinander geraten sind, wo Rashford dann so ein bisschen die Konfrontation gesucht hat, wurde dann weggezogen, ironischerweise unter anderem von Anthony, aber ja, Side-Fact, ist irgendwie was über dem Verein schwebt. Ich kann es nicht richtig einordnen, weil man nicht drinsteckt. Man weiß nicht so richtig, was dran ist.
Und das wäre schlimm. Das wäre schlimm.
Ja, allein wenn es so Gerüchte gibt, das spricht einfach nicht für die Kabine, für die Leute, die sowas weitergeben, die drüber schreiben, aber eben auch für die Spieler selber. Und ich bin mir auch sehr sicher, und das ist kein Geheimnis, wenn wir uns jetzt das zuletzt mit Enzo Fernandez angucken, mit Marco Reus, das sind Leute, die offen darüber gesprochen haben, wie lange sie unter großen Schmerzen mit Schmerzmitteln und Co. gespielt haben. Das geht schon. Also würde es jetzt für United um die Meisterschaft gehen, bin ich mir sicher, dass ein paar in der Startelf stehen, die jetzt auf der Bank sitzen. Die Frage ist das der Way to go? Also sollte man das normalisieren, dass Spieler mit Verletzungen, mit Problemen dann auf Schmerzmitteln spielen sollten? Ich weiß es nicht. Leroy Sané wird vielleicht ein Live-Beispiel bei der kommenden EM. Da könnte es einen ähnlichen Fall geben. Ich habe ehrlich gesagt nicht so eine richtig abschließende Meinung. Fakt ist aber, passt rein zu United, was so ein bisschen ja, diese Hollywood-mäßige Storyline angeht.
Ja, ich würde natürlich keinem raten, mit großen Verletzungen zu spielen, aber schau dir mal Marcus Rashford an. Wo war der seit seiner Vertragsverlängerung, seitdem er zu einem der bestbezahltesten Premier League-Spieler aufgestiegen ist? Der ist ja abgetaucht und jetzt nur noch verletzt. Und ich glaube, manche Spieler, ich nenne sie mal junge Diven, die verstecken sich gerne dahinter. Ne? Die wissen, es kann keiner was gegen mich machen. Wenn ich hier nicht spiele, wird es von den Doktoren schon keiner nach außen tragen und mein Trainer garantiert nicht, weil dann gibt es wieder Stunk öffentlich. Und dann denken die sich, ja, easy money hier, oder? Ein paar Millionen im Monat ist doch schön, um sich ein bisschen massieren zu lassen. Und dann finde ich es aber wiederum gut, wenn dann Leute wie Wayne Rooney sagen, okay Leute, ich habe das und das gehört, so sieht's gerade aus. Weil die haben halt ihre Quellen. Und das kann dann auch ein Rashford oder ein Martinez oder so nicht verhindern, dass ein Rooney nach wie vor gut im Verein vernetzt ist, der da jahrelang, jahrzehntelang fast schon gespielt hat. Das können die nicht verhindern. Und deswegen muss es solche Leute auch geben, die dann sowas auch nach außen tragen. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Wieder zurück zum Spiel hier gegen Newcastle. Sie kommen da gut rein. Und Kobbie Mainoo, für mich der United-Profi dieser Saison, macht es 1-0, ganz abgekocht vor dem Tor. Anthony Gordon nach dem Seitenwechsel gleicht aus zum 1-1. Dann dachte man, okay, jetzt wackelt United wieder etwas. Aber dann macht Amad Diallo das 2-1 mit einem wunderschönen Tor. Und irgendwie muss ich sagen, United an diesem Tag ziemlich resilient, anders als in den Wochen zuvor.
Ja, es hat einfach Spaß gemacht. Es war ein wirklich runder Auftritt im letzten Heimspiel. Sicherlich auch wichtig, die Saison irgendwie noch halbwegs versöhnlich abzuschließen. Haben dafür alles in die Waagschale geworfen. Du hast ja die Tabellensituation noch angesprochen. Also Newcastle jetzt auch nicht nur im Kampf um die goldene Ananas, sondern durchaus noch wichtig. Aber sie sind einfach besser. Nach dem 2-1 durch Amad Diallo kann Højlund dann in der 84. auf 3-1 stellen. Da war das Spiel dann entschieden, auch wenn Hall noch das 3-2 für Newcastle besorgt in der Nachspielzeit. Am Ende reicht es deutlich nicht. Und jetzt gibt es noch ein paar Themen rund um das Ganze, weil letztes Heimspiel, das ist immer der Moment, sich zu verabschieden. Und für einige Profis könnte das der Fall sein und eventuell für den Trainer. Deshalb sind die Interviews und Statements besonders interessant. Vielleicht fangen wir mal bei Ten Hag an, der dann im Stadion noch eine Ansprache gehalten hat, sich für den unfassbaren Support bedankt hat, hat die United-Fans die Besten der Welt genannt, sich entschuldigt auch für eine schwierige Saison. Ich glaube, Difficult Season war so sein Wording dafür. Ich bin unfassbar gespannt, ob er Trainer bleibt oder nicht. Er hat gesagt, wir mobilisieren jetzt nochmal alles, hat ganz viel auf das Wembley-Endspiel gezielt. Immer während er geredet hat, gab es Pfiffe zwischen den Sätzen, auch viel Applaus. Also ich glaube, dieses gemischte Stimmungsbild ja, im Stadion, in den Medien, das zieht sich einfach durch. Für mich eine absolute Lotterie, ob er bleiben darf oder nicht.
Ja, ich muss sagen, ich bin da für mich persönlich auch noch nicht zu einem ganz klaren Fazit gekommen. Wenn ich das fußballerisch betrachte, ganz unemotional, muss ich sagen, er hat für mich zu wenig gezeigt, Ten Hag. Sollte am Ende der Saison seinen Hut nehmen. Er hat lang genug Zeit bekommen, er hat Geld bekommen. Alles nichts gebracht. Fußballerisch ist da einfach nichts zu sehen. Kommunikativ und in seinem Auftreten hat er es die letzten Wochen und Monate, finde ich, gut gelöst. Hat keine Skandale hervorgerufen. Hat ab und zu eine relativ bizarre Art, gewisse Dinge zu sehen, die ich ganz anders sehe. Das kommt jetzt irgendwie so im Zwei-Wochen-Takt, habe ich das Gefühl, wo er einfach eine Aussage raus hat, wo ich mir denke, auf welchem Planeten lebt er? Aber das, ja, okay, ist vielleicht irgendwie so in seinem Paket einfach drin. Und trotzdem sehen wir gerade bei den Bayern, wenn du eins in der heutigen Fußballwelt nicht machen darfst, einen Trainer rauszuwerfen, ohne einen geeigneten Nachfolger schon vorher im Kopf zu haben und vielleicht schon mal vorher auch bei dem Vorgefühl zu haben, wie es dann aussieht. Bayern hat jetzt irgendwie seitdem 15 Absagen bekommen und jetzt drehen sie sich gerade einmal im Kreis und landen dann wieder bei Thomas Tuchel, der jetzt irgendwie die 16. Wahl ist und trotzdem Ja zu sagen scheint, wenn man den neuesten Sky-Berichten glaubt. Finde ich irgendwie ziemlich schlecht von Tuchel, das einfach so hinzunehmen, aber sei es drum. United macht es, glaube ich, ein bisschen geschickter. Ich denke nicht, dass sie ihn rauswerfen, ohne einen Nachfolger zu haben. Und wenn, dann wären sie ziemlich Idioten.
Ja, was hinter den Türen passiert, wissen wir natürlich nicht genau. Aber ich denke auch, dass sie sehr naiv wären, jetzt bei so einer Entscheidung, wo du deinen Trainer wahrscheinlich nicht entlassen musst, aber das Ganze so 60-40 Richtung Entlassung pendelt, dass du dann jetzt nichts überstürzt. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Das sollten sie so handhaben, um nicht in so eine Spirale zu rutschen, wie es bei Bayern der Fall ist. Bei Ten Hag setzen wir erstmal noch ein Fragezeichen hinter. Das Ganze wird sicherlich auch erst nach der Saison eine finale Entscheidung finden. Ein zweites großes Gesicht bei United, wo ein Fragezeichen hinterstehen könnte, ist Bruno Fernandes. Hat ein sehr ehrliches, glaube ich, Interview gegeben. Noch auf dem Spielfeld mit Trikot an, kurz vor der Endrunde mit den Fans, wo er gesagt hat, der Club muss mich wollen. Wenn sie mich nicht wollen, dann werde ich gehen. Also das Ganze mit kurzen Einschüben noch versehen. Er deutet so ein bisschen was an. Also die Wertschätzung ist ihm brutal wichtig, hat er nochmal bestätigt. Und schließt nicht aus, dass sich die Wege trennen. Und passend dazu gab es jetzt auch erste Gerüchte mit Bayern München. Also ich glaube, er könnte sich durchaus andere große Vereine aussuchen, wenn er sich entscheidet zu gehen. Also wenn Bruno Fernandes geht, ich glaube, das wären richtig schlechte Nachrichten für United. Und dass der die Tür so aufmacht im letzten Heimspiel, hat mich schon gewundert.
Ja, wieder auch relativ unnötig. Das war überhaupt nicht angebracht, da jetzt wieder dieses Fass aufzumachen. Du hast eben das große Pokalspiel am 25.05., also in 9 Tagen, gegen deinen großen Stadtrivalen. Das musst du unbedingt gewinnen, um deine Saison halbwegs noch in einem okayen Licht erscheinen zu lassen. Und dann machst du dieses Fass auf. Ten Hag hat ihn auch weggezogen. Fand ich sehr skurril, diesen Moment. Also er macht das Interview, er sagt gerade diese Sätze und dann wird er von Ten Hag weggezogen, der das gar nicht gehört haben kann. Ob da irgendwie auch schon ein bisschen was vorgefallen ist, ob Ten Hag sowas geahnt hat im Interview nachher, dass sowas kommen könnte von ihm, weiß ich nicht. Aber das ist einfach der FC Hollywood von England. Ne? Wir nennen die Bayern in Deutschland so und das ist einfach das Pendant auf der Insel. Und ich glaube, Fernandes, du kannst über ihn sagen als Kapitän, was du willst, dass er da zu mädchenhaft, zu mimosenhaft häufig ist, zu viel rumheult, Schauspieler ist, mit bestem Beispiel nicht unbedingt vorangeht, was den Charakter angeht, aber spielerisch halt schon. Und er ist der Einzige, der über die letzten 24 Monate konstant auf einem guten Niveau performt hat. Und ich glaube, ohne ihn wären sie nochmal ganz woanders. Und ich denke, er will vielleicht auch ein bisschen was rausholen, was Gehalt angeht. Also stehen gerade einige Spieler von United auf der Gehaltsliste vor ihm. Casemiro verdient zum Beispiel über 21 Millionen Euro im Jahr. Er verdient ungefähr 12,5. Das sind alles bizarre und unglaubliche Summen, aber trotzdem dieser Abstand zum Beispiel zu Casemiro von, was sind es jetzt, irgendwie 9 Millionen. Leistungsmäßig ist das ja auch nicht zu erklären.
Nee, wird sicherlich intern Thema sein und vielleicht sind das auch Anspielungen auf diese Gehaltslisten, die ja jetzt rausgekommen sind. Kann gut sein, dass United 2 von den Bestverdienern streichen kann, weil mit Casemiro und Varane 2 Abgänge ins Haus stehen könnten. Bei Varane ist es genau sehr, sehr, sehr konkret, hat sich nochmal alleine ins Stadion gesetzt, diese ganze Atmosphäre irgendwie aufgesogen, da ist es 99,999% sicher, dass er den Verein verlassen wird. Einer der Top-Verdiener auch über 20 Millionen. Und dann gibt es eben noch Casemiro, der ja auch für großes Geld gekommen ist, ebenfalls überhalb der 20 Millionen liegt und zuletzt wirklich nicht glänzen könnte. Da gibt es wohl Interesse aus Saudi-Arabien. Ganze scheint konkreter zu werden. Und falls das passiert, wäre das, glaube ich, echt eine Chance für United, sich neu aufzustellen. Weil dann insgesamt irgendwie knapp 40 Millionen an Gehalt zu sparen, das wäre schon eine Ansage.
Ja, also kurz zur Einordnung. Ich habe diese Zahlen mal rausgesucht, was die Wage-Bills angehen in der Premier League. Die einzelnen Spieler, also die Bestverdiener und auch die Squad-Wages, also aufgeteilt nach den einzelnen Vereinen. Und nach meiner Liste, die ich da rausgesucht habe, ist Manchester United auf dem ersten Platz, was Spielergehälter angeht. Das sind auch zum Teil geschätzte Zahlen. Das muss man natürlich einpreisen, dass da vielleicht eine Abweichung noch zustande kommt. Aber trotzdem stehen sie in diesem Ranking vor City, vor Arsenal, vor Chelsea, vor Liverpool, vor Tottenham und vor Aston Villa. Unfassbar. Und unter den Top 5 der Premier League sind zwei von United, eben Casemiro und Varane. Rashford auf der 7 mit knapp 16 Millionen. Martial, der jetzt ja auch geht, verdient 13 Millionen, ist der 12. in der Premier League. Sancho mit auch deutlich über 10 Millionen, Mount über 10 Millionen. Also sind alles unfassbare Gehälter. Und ich denke, diese Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen, das muss dein Fokus sein, wird aber, glaube ich, unfassbar schwierig, weil die gehen nicht so einfach. Spannende Frage, finde ich nach wie vor, wen behältst du denn? Also wir wissen alle, wen wir gerne abgeben würden. Wen würde Robin Held als Kaderplaner denn behalten?
Ja, ich glaube, ein, zwei liegen auf der Hand. Ich meine, das hatten wir auch schon mal kurz besprochen, deswegen vielleicht als Wiederholung. Also ich glaube, Mainu, Garnacho, Bruno Fernandes, das sind die drei Spieler, die du halten musst, ohne jegliche Kompromisse. Also gerade Garnacho und Mainu sind sensationell in die Saison gekommen, haben Riesenschritte gemacht, haben Kaderwert geschaffen, stehen irgendwie jetzt auch für diesen neuen Weg, für den Verein. Du musst alles, alles dafür tun, dass du die jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Transferperioden verlierst. Ich glaube, das ist das Hauptaugenmerk. Und Rashford? Dann muss, ja, für mich nicht so eindeutig. Was sagst du? Bauchgefühl? Behalten, ich glaube, verkaufen?
Ich glaube, er sollte gehen. Ich glaube, das ist nichts mehr mit ihm. Hat sich abgenutzt bei dem Verein. Ich glaube, er sollte gehen.
Ja, kann man auf jeden Fall zu kommen. Also ich glaube, es hängt alles jetzt am neuen Trainer. Neben diesen zwei, drei, vier Spielern, die gesetzt sein werden, muss ein neues Gerüst geformt werden. Und ich glaube, da könnte ein ganz, ganz großer Umbruch kommen. Angenommen, Casemiro, Varane, vielleicht dann eben auch ein Rashford oder Bruno Fernandes gehen. Da wird so viel Geld frei. Du hast dann wirklich auch die Chance, umzugestalten in der Hierarchie, im Team, neue Strukturen zu bilden. Ich glaube, das könnte einer der spannendsten Transferperioden werden, die wir seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten gesehen haben bei United.
Definitiv. Und sie sind nach wie vor natürlich noch heiß im Kampf um die Europa League. Haben da jetzt punktemäßig aufgeschlossen zu Newcastle, stehen punktgleich bei 57 Zählern und haben beide eben noch ein Spiel vor der Brust. Da wird also alles entschieden werden am letzten Spieltag. Chelsea konnte Brighton schlagen und ist nach wie vor dementsprechend in der Pole Position, was Platz 6 angeht. Chelsea hat noch 3 Punkte Rückstand auf Tottenham und hat um 3 Tore das bessere Torverhältnis. Meinst du, ganz bizarr, dass da am letzten Spieltag noch irgendwas passieren könnte, dass Chelsea vielleicht hoch gewinnt gegen Bournemouth zu Hause und Tottenham rumzaubert?
Ja, also faktisch macht es für den Wettbewerb im kommenden Jahr keinen Unterschied, weil ja sowohl Platz 5 als auch Platz 6 für die Europa League qualifizieren, deswegen wird sich da nichts tun. Aber es geht natürlich um Prestige, um Geld. Der 5. Tabellenplatz bringt einfach mehr, insbesondere wenn wir gucken auf TV-Gelder und Co. Also faktisch für den Verein schon wichtig, nur gefühlt eben nicht mehr so der große Unterschied. Deswegen bin ich gespannt, ob Tottenham sich nochmal rafft. Das Ganze passt ja ganz gut in diese Folge. Stichwort Mentalität und wie ernst nimmt man die letzten zwei, drei Partien. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass sich da noch was tut. Chelsea wirkt super stark, haben jetzt auch gegen Brighton eine wirklich gute Auswärtsvorstellung geliefert. Bis zum Platzverweis von Reece James hatten sie es komplett im Griff und haben verdient 2-0 geführt. Hinten raus wurde es dann eben noch knapp, bleibt beim 2-1. Für mich ist dieses Chelsea mit der Form richtig, richtig gut und ich denke, sie werden ihr Spiel gewinnen. Und bei Tottenham sieht es eben anders aus mit den Unruhen. Deswegen, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass die beiden noch switchen.
Ja, wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch verrückt. Also wenn Tottenham nach dieser Saison, wo sie auch lange Tabellenführer waren, dürfen wir ja nicht vergessen, die Top 5 sogar noch verliert, jetzt rein platzmäßig und dann noch von Chelsea eingeholt wird, die ja echt lange Zeit herumgedümpelt sind um Platz 11, 12, wäre schon Wahnsinn. Und ich glaube, wenn die Saison noch 2, 3 Spieltage länger gehen würde, dann wäre das unausweichlich. Da hätten die Spurs keine Chance mehr. Ja. Chelsea aus den letzten 5 Premier League-Spielen 4 gewonnen, 1 Remis gespielt. Tottenham aus den letzten 5 Spielen 4 verloren und nur 1 gewonnen. Also eine Formtabelle, die da nicht weiter auseinandergehen könnte. Und ich glaube, die Spurs sind jetzt sehr froh, die Ziellinie bald erreicht zu haben und diese Saison dann auch abzuschließen. Es war, glaube ich, sehr viel los. Aber Chelsea natürlich jetzt auch gerade irgendwie stark im Lauf und hier eben Brighton 2-0 geschlagen. Cole Palmer wieder mal erfolgreich. Christopher Nkunku auch. Vielleicht ein Ausblick auf die nächste Spielzeit, wenn da mal Nkunku längerfristig fit sein sollte. Schon ein toller Spieler, habe ich mir wieder gedacht.
Ich bin verliebt in diesen Spieler. Also was der in der Bundesliga gezeigt hat, wenn nur annähernd das wieder konstant auf den Platz kommt, hast du mit Palmer und Nkunku zwei Spieler, die diese 10er hängende Spitzeposition auf Weltklasse-Niveau spielen können. Wenn du ein System schaffst, wo beide Raum haben, Hilfe. Also dieses Team ist ja durchspickt mit Talenten, das wissen wir. Die beiden stehen für mich ganz, ganz oben auf der Liste. Also wir sind zwar noch nicht mal bei den Awards für dieses Jahr, aber wenn wir über Prognosen fürs nächste sprechen, glaube ich, Chelsea eine ganz, ganz spannende Aktie. Also wenn alles zusammenläuft, kann es richtig, richtig gut werden.
Wir werden schauen, Freunde, wie unsere Saisonprognosen ausgefallen sind. Ich habe es noch nicht ausgewertet, aber ich werde es die Tage dann mal angehen. Und ich bin sehr gespannt, wer dieses Jahr die obere Hand behalten hat. Und dann werden wir dann natürlich auch unsere Awards vergeben in der letzten Folge und nochmal die ganze Saison Revue passieren lassen und ausklingen lassen. Da freuen wir uns beide schon sehr drauf, haben wir auch vorher schon ein bisschen drüber gequatscht. Das ist fast immer unsere Highlight-Folge, wo dann alles zusammenkommt und alle Straßen zu einem gemeinsamen Ziel führen. Drei Absteiger sind mittlerweile auch schon durch. Nach Sheffield und Burnley ist auch Luton Town direkt wieder in die Premier League abgestiegen, haben 3 Punkte weniger als Nottingham Forest, aber ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Das heißt, das ist unmöglich, dass sie noch drinbleiben können. Und damit ist unten alles sicher und jegliche Gefahr raus. Das heißt, unsere Blicke werden sich am 38. Spieltag ausschließlich nach oben wenden. Und wir gehen dann noch einmal kurz die Ergebnisse, ich würde sagen, nur der letzten Tage durch. Obwohl, komm, wir machen den ganzen letzten Spieltag auch. Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir es komplett. City schlägt Fulham mit 4-0. Everton schlägt Sheffield mit 1-0. West Ham schlägt Luton mit 3-1. Brentford schlägt Bournemouth auswärts mit 2-1. Crystal Palace nach wie vor mit einem unfassbar starken Lauf und schlagen die Wolves, die VAR-Hasser, auswärts mit 3-1. Tottenham hat dann noch gegen Burnley gewonnen, 2-1. Newcastle und Brighton spielen 1-1 Remis. Chelsea mit einem 3-2-Erfolg in Nottingham. United verliert zu Hause gegen den FC Arsenal mit 0-1 und Aston Villa und Liverpool trennen sich dramatisch mit 3-3. Und die Nachholspiele hatten wir heute in der Folge drin. City schlägt Tottenham mit 2-0, Chelsea schlägt Brighton mit 2-1 und United schlägt Newcastle United mit 3-2. Dann zum letzten Mal in dieser Saison einmal dein Spieler des Spieltags, bevor wir dann in der nächsten Folge auf den Spieler der Saison blicken.
Ja, da gehe ich nochmal mit einem großen Verein, aber nicht so großen Namen, war heute schon viel in der Folge, aber Ortega Moreno muss mein Spieler des Spieltags sein, hatte die Szene des Spieltags mit seiner Parade, für mich eben wie gesagt auch noch in Kombination mit dem guten Standing gegen Kulusevski, wo er gut die kurze Ecke zumacht, obwohl er erst 3-4 Minuten vorher auf den Platz kommt, für mich herausragend und ja zu Recht gefeiert worden in Social Media, insbesondere in Kombination mit der Reaktion von Pep Guardiola, wo er sich kurz auf den Boden legt und wieder aufsteht durch die Parade. Also einfach eine Riesenaktion. Ich wollte es auch noch kurz als Aufhänger nutzen, weil es durchaus Gerüchte gibt, dass Ederson, der ja jetzt auch den Rest der Saison ausfällt, nächste Saison nicht mehr da sein könnte. Und in diesem Fall ist es wohl intern durchaus eine Überlegung, Ortega Moreno als neue Nummer 1 zu präsentieren und ihm eine ganze Saison zu geben. Kannst du dir das vorstellen? Glaubst du, er hat die Qualität?
Absolut, absolut. Fußballerisch am Ball, fantastisch. Und auf der Linie und im traditionellen Torwartspiel auch eine Bank. Hätte ich überhaupt keine Bedenken. Wie sieht es da bei dir aus?
Auch nicht. Für mich wäre er auch eigentlich ein prädestinierter Mann für die Nationalmannschaft gewesen, um von der Bank zu kommen, was er ja noch immer kann. Aber ja, sei es drum. Ich fände es super, super spannend, ihm nochmal diese riesen Bühne zu geben, kam ja von Bielefeld. Also damals gab es wirklich viele Häm-Kommentare. Wie kann man denn den holen als Nummer 2? Das wird nie funktionieren. Und er hat sie alle Lügen gestraft. Für mich auch super spannende Aktie. Ich bin gespannt, ob Ederson geht und wenn, ob Pep sich das traut. Weil ich würde es richtig feiern.
Ja, guter Call. Spannend. Mein Spieler des Spieltags ist John Duran von Aston Villa. Ich musste einfach nochmal einen Villain nehmen zum Abschluss dieser Saison fast schon. Sie konnten den Champions-League-Platz buchen durch eben diese Aufholjagd gegen Liverpool von 1-3 auf 3-3. Und eben durch diesen einen Mann, durch John Duran, Der 20-jährige Kolumbianer kam drauf, erst ziemlich spät, hat dann 2 Tore gemacht und Villa somit verholfen zum Champions League-Platz, den sie dann einen Tag später eben durch Tottenhams Niederlage gegen City letztendlich sicher hatten. Und Duran ist einfach so ein Rohdiamant. Er ist sehr, sehr roh. Du musst ihn noch gut schleifen. Ist ein bisschen verrückt ab und zu, der Junge im Kopf. Aber hat schon unfassbares Talent. Hat das Tor der Saison auch geschossen für Aston Villa mit so einem ganz tollen Seitschuss. Kann ich euch nochmal angucken auch. Und ich bin sehr gespannt, was Duran in der nächsten Saison zeigen kann. Hast du ihn schon mal gesehen? Und wenn ja, was ist deine Meinung zu ihm?
Ja, immer nur über Kurzeinsätze. Habe ihn noch nicht tiefer mir angeschaut. Aber Fakt ist, was der so an Physis mitbringt, von seinem Spielart her, super spannend. Ich sehe ihn auch jetzt noch nicht auf absolutem Top-Niveau, aber er ist 20, da kann er hinkommen. Und das zweite Tor macht das schon mal spannend. Also habe ich so auch noch nicht gesehen, aber macht er gut und am Ende ein richtig wichtiges Tor.
Ja, wahnsinnig wichtig. Und Villa, wie gesagt, mit dem ersten Champions-League-Fußball seit über 40 Jahren. Ich bin gespannt, ob ich im nächsten Jahr ein Champions-League-Spiel vielleicht sogar sehen kann von den Villains. Hab ja dieses Jahr auch ein Conference-League-Spiel gesehen in Amsterdam. Ja, vielleicht geht's ja noch mal hin unter die Lichter in den Villa-Park. Wir werden's mit ansehen. Auf jeden Fall, ja, ist es eine lange Nummer wieder mal heute geworden mit uns beiden hier. Wir wollten es eigentlich kurz halten, aber das schaffen wir irgendwie nicht mehr so. Schade aber auch. Wir melden uns dann in einigen Tagen wieder mit der letzten Folge dieser Saison. Dann auch, wie gesagt, mit den ganzen Awards und unserem Team der Saison. Ich glaube, ein Highlight für uns beide. Wir freuen uns sehr und schaltet auch dann wieder ein. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.